Echo in die Zukunft. Von David Dambitsch.
Die Tatsache, dass bei uns nur Juden verkehrten, war eine Grundtatsache, die mir auffiel eines Tages und mit der ich meine Eltern konfrontierte. Mein Vater sagte, Besuche gesellschaftlicher Natur bei Nichtjuden würden nicht freundlich aufgenommen, würden nicht ermuntert werden.
Herzlich willkommen zum Tachles-Geschichtspodcast Echo in die Zukunft. Der jüdische Religionshistoriker Gershom Scholem erzählte mir 1981 von seiner Kindheit und Jugend im Deutschen Kaiserreich. Damals, immerhin noch 8 Jahre vor der deutschen Wiedervereinigung, traf ich Gershom Scholem in Berlin. Am 5. Dezember 1897 war er als Gerhard Scholem, als Sohn eines Druckereibesitzers in Berlin, geboren worden. Bereits früh fühlte er sich dem Kulturzionismus verbunden. Das ist eine Strömung des Zionismus, der es weniger um nationale Gedanken ging, als vielmehr um Identität.
Die Grundsituation, aus der der Zionismus kommt, nämlich die Frage, wollen die Juden Juden sein oder nicht? Das ist eine Frage, auf die die Antwort jeweils gegeben werden muss. Wenn die Juden keine Juden mehr sehen wollen, wird der Staat Israel sich nicht halten. Wenn die Juden Juden sein wollen, wird er sich halten, weil sie etwas dafür tun werden. Jedenfalls haben sie bisher etwas dafür getan.
Seit 3 Generationen war die Familie Scholem bereits in Berlin ansässig und gehörte zu Scholems Zeit zum angesehenen, assimilierten jüdischen Bürgertum. Doch 2 der 4 Söhne waren ausgesprochen eigensinnig geraten. Der eine wurde Kommunist und Reichstagsabgeordneter, später im KZ ermordet. Der andere, jüngste Sohn Gerhard, behielt selbst noch während der ersten Weltkriegseuphorie in Deutschland um 1914 gegen allen Zeitgeist einen kühlen Kopf. Als überzeugter Pazifist wurde er 1917 nach 2 Monaten Militärzeit als Psychopath unter der Kategorie zeitweise dienstuntauglich aus dem Kriegsdienst entlassen und konnte seine Studien im neutralen Bern fortsetzen. Wäre es nach seinem Vater gegangen, so hätte Sohn Gerhard niemals studiert. Denn Arthur Scholem hielt die studentischen Bemühungen seines jüngsten Sohnes für hochmütige Spielerei. Dessen Fächer Mathematik, Philosophie und Physik fanden zwar noch eben Gnade vor dem strengen Urteil des Herrn Papa, doch das eigentliche Interesse Gerhards, wie er damals in Berlin noch hieß, nämlich die Erforschung der Quellen des Judentums, bestrafte Arthur Scholem sogar zeitweilig mit der Erteilung von Hausverbot. Hätte nicht Mutter Betty Scholem mit dem Geschick einer starken Frau in voremanzipatorischer Zeit eingegriffen, so hätte der junge Gerhard Scholem wohl kaum bereits 1922 in Semitologie mit einer Arbeit promovieren können, die schon auf das Thema seines Lebens verwies, nämlich die Erforschung der Kabbala der jüdischen Mystik. Dass die jüdische Minderheit in Deutschland durch Assimilation von ihrer Umgebung akzeptiert und gleichzeitig der eigenen Identität gerecht werden könnte, bezeichnete Scholem schon früh als Selbstbetrug. Er zog deshalb bereits 1923 die Konsequenz aus seinen Erkenntnissen und wanderte nach Israel ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina aus, wo er an der Hebräischen Universität Jerusalem zunächst als Direktor der Universitätsbibliothek und ab 1933 als Professor für jüdische Mystik und Kabbala wirkte. Doch den Zionismus charakterisierte er später als, so wörtlich, utopischen Rückzug der Juden in ihre eigene Geschichte. Gershom Scholem war zeitlebens ein unabhängiger Geist. Als Freund Walter Benjamins haderte er mit dessen Denken immer dann, wenn es um Benjamins Wendung zum Marxismus ging. Jungen Marxisten wiederum warf er vor, sie würden Benjamin wie die Heilige Schrift zitieren. Aller modernen Säkularisierung hielt er seine Auffassung entgegen, dass sich noch im abgründigsten Nihilismus das Geheimnis eines sich von der Welt zurückgezogenen Gottes offenbare. Gershom Scholem begründete mit seiner Durchdringung von Geschichte und Gegenwart die judaistische Fachrichtung. Er zeichnete die Konturen jüdischer Identität vor diesem Hintergrund neu. Die Ausstrahlung seines Denkens wirkt bis heute auf Geschichtsschreibung und Poetik, Philosophie und Politik fort. Gershom Scholem revolutionierte die Erforschung der Kabbalah durch seine wissenschaftliche Quellenauswertung und die Einbindung dieser Forschung in die allgemeine Geistesgeschichte. Scholems Arbeiten über die Kabbalah gelten bis heute als wissenschaftliche Standardwerke. Ein Jahr vor seinem Tod, am 20. Februar 1982 in Jerusalem, gehörte Gershom Scholem zum ersten Jahrgang der Fellows des damals neu gegründeten Wissenschaftskollegs in Berlin. Ich hatte als junger Journalist für den damaligen Rundfunksender RIAS Berlin das Glück, mit Gershom Scholem zu sprechen. Hintergrund des Gesprächs waren Scholems damals gerade neu erschienene Jugenderinnerungen von Berlin nach Jerusalem. Darin lässt Scholem noch einmal die Welt des jüdischen Bürgertums um die Jahrhundertwende bis 1925 aufleben.
Gershom Scholem, der momentan bedeutendste Judaist, so hat der Tagesspiegel geschrieben, ist für ein akademisches Jahr wieder in Berlin am soeben neu entstandenen Wissenschaftskolleg. Herr Professor Scholem, Sie lehren an der Hebräischen Universität in Jerusalem und sind Begründer und Wiederentdecker der Kabbalah, der jüdischen Mystik. Als Fellow gehören Sie nun zum ersten Jahrgang des Wissenschaftskollegs in Berlin. Ihren kürzlich erschienenen Jugenderinnerungen haben Sie den Titel gegeben »Von Berlin nach Jerusalem«, der noch einmal die Welt des jüdischen Bürgertums um die Jahrhundertwende bis 1925, als Sie dann Dozent an der Hebräischen Universität in Jerusalem wurden, beleuchtet. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Jugend und wie gelang Ihnen dieser Weg damals als junger Mann?
Ich habe in meinem Buch versucht, in relativ klarer Weise die Stationen zu schildern, die ich durchgemacht habe zwischen 1910 und 1923, als ich nach Palästina, dem heutigen Israel, ging, von der Assimilation weiter jüdischer Kreise, auch meines eigenen Familienzirkels, ans Deutsche hin zur entschiedenen Zuwendung zur zionistischen Bewegung und zur Rückbesinnung auf das Judentum als eine lebendige Macht und auf die Hoffnung in einem Aufbau einer neuen jüdischen Gesellschaft in Israel, dem damaligen Palästina, mich zu beteiligen und meinen Beitrag zu liefern.
In Ihrem Buch erinnern Sie sich an Ihre Kindheit und Jugend in Berlin dahingehend, dass es Ihrem Vater ausschließlich im Grunde genommen um vollständige Assimilation ans Deutsche gegangen sei. Sie selbst haben unlängst auf einer Diskussionsveranstaltung unter dem Thema Juden in Preußen einen merkwürdigen Widerspruch konstatiert, dass nämlich trotz dieser Haltung Ihres Vaters in Ihrem Elternhaus, das sich ja als typisch bürgerlich-liberal verstand, dennoch fast ausschließlich Juden verkehrt seien. Woraus erklärt sich dieser Widerspruch?
Das versuche ich mir zu erklären, damit, dass die Juden im Selbstbetrug gelebt haben, was mir sehr übel genommen worden ist teilweise.
Ja.
Aber was meiner Überzeugung nach die traurige Wahrheit enthält. Mhm. Sie wollten sich belügen. Sie wurden dazu auch teilweise ermuntert, aber im großen Teil nicht. Und die Tatsache, dass bei uns nur Juden verkehrten, war eine Grundtatsache, die mir auffiel eines Tages und mit der ich meine Eltern konfrontierte.
Und was sagte Ihr Vater darauf?
Mein Vater sagte, Besuche gesellschaftlicher Natur bei Nichtjuden würden nicht freundlich aufgenommen, würden nicht ermuntert werden. Mhm. Ich fragte, warum kommt denn nie ein Nichtjude zu uns, außer wenn er muss? in formellen Angelegenheiten. Mein Vater war Mitglied verschiedener Gremien des typografischen Gewerbes. Und er sagte, dann würde ich einen Gegenbesuch machen und dieser Gegenbesuch würde nicht begrüßt werden.
Sie haben sich sehr früh zum Zionismus bekannt und sind bereits Mitte der 20er Jahre nach Alt-Neuland. Das ist ein sehr schöner Name, wie ich finde, für Israel. Gegangen. Was war eigentlich der Anlass damals, sich so früh zum Zionismus zu bekennen?
Die Situation ist viel zu kompliziert, um in ein oder zwei Sätzen zusammengefasst zu werden. Die Prozesse, die in der jüdischen Gesellschaft in Israel, in Deutschland sich abgespielt haben in diesen Jugendjahren, sind nicht eindeutig und leicht in kurzer Weise festzulegen.
Sie haben geschrieben, Zionismus sei eine Bewegung der Jugend. Wenn Sie sich jetzt ein Echo junger Leser betrachten, hat sich die Haltung junger europäischer Juden im Verhältnis zum Staat Israel gewandelt? Für Sie selbst war es damals ausgesprochen eine Entscheidung für einen Neuanfang. Gibt es heute neue, andere Hoffnungen?
Ich kenne Juden, die versuchen, von neuem anzufangen, mit unter sozialistischer Flagge, mit derartigen Vorstellungen, wie ich sie vorgefunden habe, als ich jung war, auch zum Teil in meiner engsten Familie. Mein Bruder wurde Kommunist zum Beispiel, aber mir ist nicht bekannt, dass eine positive Klarstellung einer jüdischen Position in Europa in einer Art Neuformulierung der Losungen bekannt geworden wäre, mit der ich mich auseinandersetzen könnte. Menschen, die dafür waren, dass die Juden ihre eigene Identität, die ihnen genug übel genommen worden ist, nun einmal bejahend zu verwirklichen suchen, für die weiß ich keinen Ersatz. Ich verstehe, dass Juden sich verlieren wollen, so wie Deutsche Amerikaner wurden. Warum sollten ein paar Juden nicht Deutsche oder Franzosen werden wollen? Das kann ich verstehen. Darüber gibt es keine Diskussion. Das ist eine Sache der persönlichen, ich hätte fast gesagt, moralischen Entscheidung. Aber eine lebendige jüdische Gesellschaft aussehen sollte in Europa, das kann ich in Acht nehmen, was ich in meinem Leben erlebt habe, nicht ausdenken.
Hat sich eigentlich heute die Haltung, Sie kommen ja nun aus Jerusalem, junger Israelis gewandelt im Verhältnis zum Zionismus?
Die Grundsituation, aus der der Zionismus kommt, nämlich die Frage, wollen die Juden Juden sein oder nicht? Das ist eine Frage, auf die die Antwort jeweils gegeben werden muss. Wenn die Juden keine Juden mehr sehen wollen, wird der Staat Israel sich nicht halten. Mhm. Wenn die Juden Juden sein wollen, wird er sich halten, weil sie etwas dafür tun werden. Jedenfalls haben sie bisher etwas dafür getan, was nicht ganz den antisemitischen Vorstellungen über Juden entsprach, so dass man statt den Juden vorzuwerfen, dass sie schlechte Soldaten seien, nun jetzt umgekehrt ihnen vorwirft, dass sie zu gute sind. Wir haben erlebt eine vollständige Veränderung des antisemitischen Vokabulars. Mhm. Interessant genug für eine Lebenszeit. Denn wenn ich bedenke, was man den Juden alles vorgeworfen hat, als ich 15 Jahre alt war, und was man jetzt vorwirft, so sind das genau im Gegensatz zu Vorwürfe. Die Hauptsache ist, den Juden etwas vorzuwerfen. Und das berührt